wir haben die Hoffnung, wir haben den Glauben und bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag im Olympiastadion eine andere Hertha sehen als in den ersten vier Spielen in diesem Jahr.
Ja, und er sollte recht behalten. Kai Bernstein unter der Woche am Doppelspitze-Mikrofon. Wir hatten den Hertha-Präsidenten tatsächlich im Interview. Und er hat sozusagen schon die Prognose gegeben für dieses berauschende 4:1, was wir gerade gesehen haben. Ich bin frisch aus dem Olympiastadion zurück. Mein Name ist Leon Ginzel. Henning Schneider ist mir zugeschaltet, hat das Spiel auch gesehen. Den ersten Hertha-Sieg 2023. Henning, wie fühlt es sich an für dich aus der Ferne? Du hast ja so ein bisschen natürlich ein paar Kilometer zwischen Berlin, aber wie hat es sich für dich angefühlt?
Ich habe es gespürt bis hierhin. Also die Erleichterung war nicht nur in den Gesichtern zu sehen, die war auch zu fühlen, fand ich. Und also als Dardai da den Schuss da reingeballert hat, wir werden ja noch ausführlicher drüber sprechen, da habe ich hier kurz geschrien, wie es, glaube ich, meine WG hier nicht von mir gewohnt ist. Also es ist auf jeden Fall, die Euphoriewelle ist hier bis Wien gekommen. Das kann man, glaube ich, sagen.
Sehr gut. Es gibt ja eine sehr enge Verbindung zwischen Berlin und Wien. Vielleicht gibt es da einfach so einen Puls, der die ganze Zeit zwischen diesen Städten und her pulsiert. Und er ist jetzt heute auf jeden Fall blau-weiß. Und also, wir reden natürlich über diesen ausufernden Hertha-Sieg. 4:1, Wahnsinn. Wann haben sie das letzte Mal so gewonnen? Wir wissen es nicht. Ein Befreiungsschlag da unten im Abstiegskampf, darüber sprechen wir. Wir haben Kai Bernstein im Interview, ihr habt ihn schon gerade gehört. Wir reden über den restlichen Bundesligaspieltag. Die Europa League und Champions League spielt eine Rolle natürlich. All das in dieser 123. Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Intro bitte ab.
Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Ja, und damit herzlich willkommen ganz offiziell zu Doppelspitze, der Fußballpodcast am 12. Februar 2023. Es ist Wahlsonntag in Berlin und es ist, ich würde sagen, Comeback-Sonntag in Berlin. Die Doppelspitze begrüßt euch hier in der Fernschalte mal wieder. Ich bin in Wien unterwegs, mein geschätzter Kollege Liam Ginzel ist mir in Berlin zugeschaltet und kommt gerade, ihr habt es eben schon gehört, frisch aus dem Stadion. Liam, wie war die Stimmung in der Bahn?
Ja, die Stimmung in der Bahn war überragend, die Stimmung im Stadion auch. Es war ja ein, am Ende sieht es ja super deutlich aus, ja, 4:1, da denkt man, die haben sie an die Wand gespielt, so war es ja nicht so ganz. Also es war ja wirklich auch ein aufregendes Spiel zwischendurch, ich erinnere mich an eine Situation, da stand es noch 2:1 für die Hertha und dann gab es nochmal eine riesen Chance, Thuram war es, glaube ich, für Gladbach, wo Christensen ja noch so richtig, richtig stark hält auch und über den Kasten lenkt. Also das war wirklich ein enger Tanz, es war super spannend, es war extrem, ja, nervenaufreibend dann auch, weil man sich dachte, okay, wir brauchen diesen Sieg unbedingt, jetzt verspielt den bitte nicht noch wieder. Du hast das Traumtor von Martin Dardai angesprochen, der heute ja auch Geburtstag hat. Es war so viel drin und man hat auch wirklich gesehen, es stimmte auch, dieses, was Kai Bernstein da ja so ein bisschen floskelmäßig angekündigt hat, es war wirklich eine andere Hertha zu sehen, weil es war auch eine andere Aufstellung zumal. Es waren andere Leute auf dem Platz, allein, dass ein Gangkamm gestartet ist für Luke Bakio war ja schon mal stark. Dann eine Dreierkette hinten, also viele Neuerungen auch, die dann auch gegriffen haben, das ist ja auch mal erfreulich, obwohl sie ja erst 0-1 hinten lagen. Wir gehen gleich en Detail drauf ein, es ist sehr viel drin in dieser Folge. Hinter mir köchelt ein Auflauf, das heißt, ich habe immer so ein bisschen auch so einen Blick hinten auf den Ofen. Und kann jetzt auch mal kurz reinschauen, weil das ist natürlich immer auch spannend, wie so ein Auflauf dann auch im Ofen, ja, okay, es sieht noch einigermaßen gut aus. Also wir hatten leichte Konnektivitätsprobleme, deswegen mussten wir so ein bisschen hier das Timing verschieben, aber ich schalte ihn jetzt mal runter auf 100 Grad. Ich denke, das sollte genügen. Das ist ein schöner Winterauflauf natürlich jetzt nach dem Stadion, obwohl es gar nicht so kalt war, das war das Tolle. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich ausführlich drüber und alle, die uns gerne hören und diesen Podcast regelmäßig einschalten, gerne, gerne ein Like und eine Bewertung mit Sternen dalassen bei Spotify oder auf der Podcast-App eures Vertrauens. Da freuen wir uns sehr drüber.
Oh ja.
Lass uns mal so ein bisschen diese Woche auch aufrollen. Also es gab ja diese deutliche Niederlage gegen Frankfurt zuletzt. So, dann haben alle gedacht, mein Gott, was soll das alles werden hier mit Hertha? Dann gab es so diese erste ruhigere Woche, sag ich jetzt mal, nach diesem ganzen Transfer-Irrsinn, auch wo er bisher nur, oder nicht nur bisher, sondern nur Zigerzi gekommen ist, so. Ja. Und dann dieses Spiel am späten Sonntagnachmittag. Ich hatte auch Kontakt zu mehreren Gladbach-Fans unter der Woche, die ihrerseits sehr pessimistisch waren. Deswegen war das ein ganz schwer vorhersagen zu sagen, das Spiel. Ich hatte eigentlich dann so ein ganz okayes Gefühl vorher so gehabt in der Bahn, so auch gedacht, nee, ich habe so ein gutes Gefühl und hatte auch ein 3-1 getippt dann im Vorfeld, einfach so vom Gefühl heraus, das man ja manchmal irgendwie hat. Wie bist du da reingegangen in dieses Spiel heute, das ja durchaus auch ein sehr, sehr wichtiges war?
Auf jeden Fall, also jetzt kommen ja die zwei Borussias und es ist ja jetzt ein schweres Programm nominell, aber Gladbach natürlich auch ein Gegner, der so ein bisschen taumelt, würde ich sagen, und vor allem mit der Konstanz zu kämpfen hat. Und der Kommentator meinte während der Partie, dass Gladbach seit einem guten Jahr oder fast einem Jahr keine zwei Spiele mehr in Folge gewonnen hat. Also Konstanz natürlich das große Thema da am Niederrhein. Und deswegen, es war irgendwie, die Hoffnung war da und dann, ja, in der Anfangsphase habe ich die fast wieder komplett über Bord geworfen. Mhm. Also wie die Hertha so aus der Kabine kam, kann man nicht sagen, wo sie am Anfang ja auch aus der Kabine kommen. Warum sagt man das eigentlich nur nach der Pause, frage ich mich. Naja gut, jedenfalls wie die Hertha auf den Platz kam am Anfang, da hat mir die Körpersprache gar nicht gefallen. Dann kam das 0-1 auch gleich und da muss ich sagen, war meine Anfangseuphorie schon wieder komplett weg. Und da habe ich eigentlich überrascht, wie die Mannschaft reagiert hat, weil ich persönlich habe das Spiel nach dem 0-1 schon fast hergegeben.
Hast du emotional wirklich,
ja? Das darf man natürlich nie.
Das darf man nie.
Aber ich dachte mir, also Gladbach ist so eine eckenstarke Mannschaft und da dachte ich mir bei den ersten beiden Ecken schon, das kann gegen diese standardanfällige Hertha-Defensive einfach nicht gut enden heute. Und dann fiel das 1-0 nach einer Ecke, auch noch reingetreten von Luca Netz, Ex-Herthaner, in der Jugend, 10 Jahre, glaube ich, in der Hertha-Jugend gewesen, dann zu Gladbach gewechselt und auch leicht ausgepfiffen worden, als er am Ball war. Und da dachte ich mir schon, Gladbach wäre ein Gegner gewesen, gegen die man den Turnaround schaffen könnte. Und wenn das jetzt wirklich nicht klappen sollte, dachte ich nach dem 0-1, dann sieht es wirklich düster aus für die Hertha.
Mhm. Ja, ja.
Und dann kam alles anders.
Dann kam alles anders. Also ich glaube, sehr, sehr wichtig für den Kopf und für die Psychologie des gesamten Spiels war natürlich dieser Ausgleich vor der Halbzeit noch. Also wenn der nicht gefallen wäre, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden. Und der kam dann ja zum Glück, weil man muss schon sagen, sie sind in den ersten 5 bis 10 Minuten, sind sie sehr präsent gewesen, haben wirklich auch viele gute Zweikämpfe geführt und gewonnen, auch Hertha. Da dachte man schon so, okay, die haben Bock, die sind drin. Und dann sind sie ein bisschen wieder so, haben sich zurückgezogen und haben Gladbach erstmal das Spiel überlassen. Dann gab es diese 3-4 Ecken in Folge gefühlt und dann halt diese eine, die dann zum Tor geführt hat. Und dann dachte man schon so, okay, ja gut, ja, komm bitte jetzt nicht hier wieder wirklich same procedure as every week sozusagen. Und dann haben sie sich aber irgendwie wirklich an der Ehre gepackt gefühlt, glaube ich auch, und gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt nicht so, wieder wie die letzten Wochen. Haben auch gemerkt, was auf dem Spiel steht, glaube ich. Und dann war das Stadion auch da, es waren gar nicht so viele Leute im Stadion wie sonst, also es waren über so knapp 40.000, es ging noch, ne? Aber trotzdem war eigentlich eine ganz okay Stimmung, weil Wetter war ganz gut so, 7, 8 Grad, Sonnenschein und dann auch gar nicht so viele Gladbach-Fans. Das heißt, die Verhältnisse waren insgesamt ganz, ganz gut. Es war eh eine besondere Stimmung in der Stadt mit diesem Wahlsonntag auch, das muss man wirklich sagen. Es war eh, alle waren so auf Achse, alles hat so gebrodelt, so ein bisschen war da so eine besondere Stimmung. Und dann haben sie 1-2 gute Szenen gehabt und dann diesen einen Angriff zum 1-1 und dann haben sie wieder an sich geglaubt. Das war extrem wichtig, dass sie dieses Tor gemacht haben, so, um dann an den Sieg wieder zu glauben.
Und auf jeden Fall, ich habe mich auch sehr gefreut, natürlich, weil die Hertha ausgeglichen hat, aber auch für Jessica Ngankam, weil ich meine, der hat einen schweren Stand gerade, war auch verletzt, kam dann aus einer Verletzung, glaube ich, in der Winterpause quasi wieder zurück in der Vorbereitung und ja, ist eigentlich ein sehr solider Stürmer, der auch in der Jugend, in der Hertha-Jugend sehr, sehr erfolgreich war, deswegen auch ins Profiteam reingekommen ist. Dann ja, ich glaube, sein Bundesliga-Debüt, haben wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen, gegen die Bayern dann hatte, in München sogar. Also eigentlich beste Anlagen, beste Voraussetzungen auch und der aber dann irgendwie nicht so richtig zog und griff in letzter Zeit. Mhm. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass bei dem irgendwie der Knoten hoffentlich geplatzt ist, der auch jetzt an Selbstvertrauen daraus ziehen kann, dass er getroffen hat. Marco Richter auch ein mega Spiel gemacht, bringt da den Ball rein von der Seite und ja, einfach super wichtig. Also einmal fürs Spiel, für die Hertha, für die Mannschaft, aber auch für einen Ngankam da vorne drin, dass er da sein Erfolgserlebnis hatte heute.
Das war ja durchaus überraschend, dass Luke Bakio nicht gespielt hat, weil der ja als Goalgetter eigentlich einen festen Platz vorne haben sollte, würde man denken. Jetzt hat er natürlich die letzten Spiele nicht getroffen und saß erstmal nur auf der Bank. Das war ja schon, ich sag mal, auch ein mutiger Move von Sandro Schwarz, weil wenn das nicht aufgeht und du da so ein Talent vorne hast und der dann irgendwie nicht so zündet, dann ist natürlich ja, erstmal auch die Kritik groß. So, das war dann gut auch für Schwarz und auch für Ngaka natürlich für sein Selbstvertrauen, dass er das Ding dann reinmacht. Und dann sind sie aber auch super gut aus der Kabine gekommen. Dann haben sie sozusagen diesen Schwung mitgenommen und haben dann dieses 2-1 gemacht mit diesem Traumtor von Martin Dardai, das er, glaube ich, auch so einmal in 100 Jahren so schießen wird wahrscheinlich. An seinem Geburtstag auch noch, ja. Wahnsinn. Und es war ja sogar sein Vater beim Stadion. Das sieht man ja im Stadion, wenn man da ist, natürlich nicht. Aber du hattest den Vorteil des Videobeweises sozusagen. Er war da, ne?
Pal. Das stimmt. Der VAR hat er super oft auf ihn geschaltet auch. Also er war auch nicht oft im Bild dafür, dass er ja nur als Hertha-Legende und Ex-Coach da quasi ohne Funktion im Stadion ist. Dauernd im Bild, mit Familie da oben im Block. Und ja, also war natürlich sofort eingeblendet, nachdem sein Sohn da unten dieses Tor geschossen hat. Und es war natürlich, ich meine, es war so eine Szene, wo man gar nicht wusste, wo der Ball hin soll eigentlich. Und man dachte, jetzt nur nicht verlieren, nicht in Konter laufen. Dann kommt der Pass da rüber zu Dardai und der bolzt das Ding unter die Latte. Mhm. Meine Herren, also da bin ich ja auch kurz ausgerastet.
Ja, wie im Stadion war die Hölle los. Also das, das war, man sieht ja auch selten wirklich richtig geile Tore. Bei Hertha, man sieht ja eh sehr wenig Tore und dann so eine Tore. Also es war wirklich krass und man hat sich auch für ihn gefreut, weil er ja auch lange nicht gespielt hat. Dann hat er jetzt mit dieser Dreierkette natürlich profitiert von dieser taktischen Umstellung. Und das war wirklich toll. Wer mir aufgefallen ist, der ja auch da schon beim 1:1 beteiligt war und dann jetzt auch hier die Vorlage gegeben hat, ist Tolga Zigerzi. Also den hat man so ein bisschen abgetan als, ja, so ein Nottransfer, ne? So ein Verzweiflungstransfer im Sinne von, okay, wen haben wir ja noch bei uns im Telefonbuch, wir können nochmal anrufen und dann ist es der Tolga Zigerzi geworden, so. So soll es ja sich eventuell wirklich zugetragen haben, wird gemutmaßt hinter den Kulissen. Aber der hat heute wirklich eine gute Präsenz gehabt, ist ja auch relativ groß, strukturiert auch viel. Die Körpersprache hat mir auch gefallen. Er hat sehr oft auch so gestikuliert, hey, ruhig spielen, bleibt ein bisschen entspannt, hat sehr gut auch dirigiert. Und ich glaube, das ist jemand, der uns gefehlt hat im Mittelfeld, weil Toussaint und Serdar sind technisch hervorragende Spieler, aber sind jetzt nicht so die Dirigenten. Und Zigerzi ist jetzt auch nicht so ein klassischer Zehner, ja, aber er kann auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute Anweisungen geben und das hat heute sehr gut funktioniert, vielleicht auch in Zukunft, werden wir sehen. Das hat mir sehr gut gefallen und klar, so ein Tor, das ist, war natürlich auch ein bisschen Glück, dass der reingeht, aber extrem wichtig so. Und dann waren sie da und dann hatte ich das Gefühl, dass sie sich so ab der 75., 80. wieder so ein bisschen eingelullt lassen haben und auch wieder sich zurückgezogen haben und dann kam Gladbach nochmal auf. Und das war eben dieser Spannungsmoment, was ich vorhin erzählt habe, dass dann irgendwie diese Riesenchance auch für Thuram noch da war, wo Christensen den hält, davor auch noch so ein Fernschuss von Scully oder so. Also Gladbach hatte noch Chancen, man hat aber nie das Gefühl gehabt, fand ich, dass Gladbach unbedingt einen Sieg wollte. Also das habe ich eher bei Hertha gesehen heute, was ja auch schon mal eine Weiterentwicklung ist auf jeden Fall.
Das stimmt. Und ich fand bei dieser Megaparade von Christensen bezeichnend, das hat man auch im Fernsehbild gehört, im Fernsehton gehört wahrscheinlich eher, dass der Stadionsprecher da nochmal gerufen hat und unsere Nummer 1, Olli und alle Christensen. Also dieses Ausrufen des Keepers auch nach so einer Parade. Es kann sein, dass es einfach jetzt länger keine auffälligen Paraden mehr gab, weil es einfach auch viele Gegentore waren. Aber es ist mir jetzt auch nicht so präsent, dass das in letzter Zeit oft praktiziert wurde. Ich meine, wir haben ja oft betont, was für eine Rolle Christensen auch spielt in Bezug Mannschaft, Fans. Er ja ganz oft als Erster in die Kurve geht, ganz oft auch als Einziger in die Kurve geht oder nochmal der Mannschaft sagt, wir müssen nochmal zu den Fans hier. Und dass er dann auch nochmal so hervorgehoben wird nach so einer Tat, das fand ich einen sehr starken Moment, das fand ich einen wichtigen Moment auch. Und das war für mich emotional irgendwie auch Teil dieses Neustarts vielleicht, dieses Turnarounds, den wir hoffentlich erleben werden, dass einfach Stimmung in der Bude ist. Ich meine, es ist klar, wenn man gewinnt, ist die leicht, aber trotzdem, ich fand es beeindruckend in dieser Szene.
Ja, also vor allen Dingen im Stadion selbst hat man diesen Schuss auch gar nicht so gesehen und dann nur, dass er so plötzlich kann raufkam und dann hat Christensen den gehalten und das war schon echt Wahnsinn. Also wirklich richtig, richtig gut auch dann da den noch rauszuzaubern, extrem wichtig, weil wenn das 2-2 da fällt, dann wird es natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel. So, dann gibt es da dieses 3-1 durch Scheren, auch so eine Story, ja, auch ein Youngster, der dann irgendwie trifft, auch super. Und also wirklich drei Spieler mit den ersten Saisontoren natürlich. Ne? In Gang kamen Dardai und Scherhand, alle drei mit dem ersten Saisontor. Ich glaube, alle drei, ich glaube, Scherhand auch mit dem ersten Bundesliga-Tor natürlich überhaupt für die Hertha. Und bei Martin Dardai bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob der schon mal eins gemacht hat, vielleicht sogar, aber vielleicht noch eine Ecke mal oder so. Aber ja, Scherhand auf jeden Fall mit dem Tordebüt, meine ich. Und dann dieser eine Konter mit Luke Bakio, der auch zurückgewiffen wurde, wo er schon eigentlich sein Tor hatte. Wenig später kam es dann, Elfmeter. Und den hat er dann tatsächlich versenkt zum 4:1. Das war natürlich ein Ticken zu hoch vielleicht, aber irgendwie auch geil, mal so hoch zu gewinnen, weil das ist natürlich für Selbstvertrauen extrem wichtig, ne, da unten. Also das ist schon krass.
Auf jeden Fall. Es war jetzt der Gegner, gegen den das funktionieren kann. Ich meine, man hat davor, weiß nicht, Frankfurt war auch so ein Spiel, wo man dachte, vielleicht erwischt man sie auf dem falschen Fuß. Aber ich meine, auswärts in Frankfurt, die sind gerade gut drauf, war einfach da nicht viel zu holen. Und nach dieser Niederlage gegen Bochum hat man einfach Punkte liegen gelassen, die man jetzt nicht vielleicht fest eingeplant hat, aber zumindest mit denen man rechnen konnte. Und umso wichtiger ist es jetzt gegen so einen Gegner, den man einfach dann auch überrumpeln kann, gerade in so einer Phase, da auch die Punkte zu machen. Und jetzt gegen Dortmund muss man gucken. Ich meine, auswärts in Dortmund, das wird ein dickes Brett, wie man ja neuerdings sagt.
Mhm. Wird ein dickes Brett, wobei Dortmund unter der Woche auch spielt, ne? Kommen wir später noch zu, in der Champions League gegen Chelsea. Also die sind auf jeden Fall gefordert. Es ist Sonntagabend, gerade mit dem Sieg und der Ruhe dann in der Woche auch im Hintergrund, könnte das Hertha durchaus auch, zumindest ein Unentschieden könnte dabei rausspringen, sagen wir mal so. Weil Dortmund gerade so in europäischen Wochen sind die anfällig. Aber wir wollen jetzt auch noch nicht hier zu weit gehen. Es ist erstmal super gut, dass wir es gewonnen haben, weil es einfach auch uns in der Tabelle schon mal über den Strich sozusagen, also zumindest auf dem Relegationsplatz, befördert hat und an Stuttgart vorbeiziehen lassen hat, was ja auch extrem wichtig ist für die Psyche. So, das ist einfach im Abstiegskampf extrem wichtig.
Voll. Lieber Gruß nach Freiburg für die Schützenhilfe auch an der Stelle.
Ja, also es ist ja letztendlich so eine leichtes Murmeltier-Phänomen wie letzte, in der Vergleich zur letzten Saison. Ne? Stuttgart wieder mit Hertha da unten drin und ja, also Bochum, klar, hat jetzt gegen Bayern da irgendwie 0-3 kassiert, aber gefühlt sind die gerade so ein bisschen stabiler. Wird man auch mal sehen, wie sich das dann im Laufe der Saison noch weiter zeigt. Hoffenheim struggelt richtig, auch mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie, Matarazzo, wo wir bei Stuttgart wären, ne? Ex-Trainer. Ja. Also es wiederholt sich alles so ein bisschen und ach, das werden auch die Teams sein, die da bis zum Ende unten stehen. Also ich glaube, Augsburg wird sich irgendwie wieder da so hoch klammern da wieder und klamüstern. Und Hoffenheim, Bochum, Hertha, Stuttgart, das sind die vier Clubs, die dann um den Platz 15, 16, um die Plätze 15, 16 kämpfen werden, so. Und heute hatten wir jetzt das Momentum auf unserer Seite oder an diesem Spieltag insgesamt. Mal sehen, wie es weitergeht. Also ein Mann wird ja wahrscheinlich im Stadion auch gesessen haben und Nägel gekaut haben oder andere ausgleichende Beschäftigungen gemacht haben. Und er war unter der Woche noch bei uns am Mikrofon, tatsächlich Kai Bernstein, der noch neu Präsident, so kann man es ja sagen, also er ist ja noch nicht so lange im Amt, deswegen kann man ihn noch als neuen Präsidenten bezeichnen, gerade im Vergleich mit der langen Amtszeit seines Vorgängers. Kai Bernstein, also bei uns am Mikrofon, wir haben vorhin schon so einen kleinen Schnipsel gehört, wollen gleich nochmal so einen längeren Ausschnitt hören. Und wie hast du ihn wahrgenommen? Du hast ihn ja wahrscheinlich in den Fernsehbildern ein bisschen präsenter auch gehabt wieder, ne? Was hat er für einen Eindruck gemacht auf dich?
Also er hat nervös gewirkt. Er hat viel gevaped, hat man gesehen, also da wurde geraucht, aber keine Zigarette. Also in der Anfangsphase war ein paar Mal im Bild, da ja, überwog die Nervosität auf jeden Fall. Später dann doch die Freude und also die Erleichterung nach dem 3:1 war auf jeden Fall sehr groß. Ich meine, mir ging es nicht anders hier. Es war ja gerade diese Drangphase der Borussia, in die dann beendet wurde, auch mit dem 3:1 von Scherhand. Und hat man dann auch deutlich gesehen. Also er hing dann so im Sitz, das war eigentlich ganz witzig. Es war aber ein erleichtertes Hängen. Kein den Kopf hängen lassen, sondern so den gesamten Körper einmal hängen lassen. Aufgrund von Erleichterung.
Absolut, absolut. Hatte er seinen Trainingsanzug auch wieder an, den er ja immer an hat eigentlich?
Er hatte nicht diese 97 Aufstiegsjacke da an, sondern so eine, wahrscheinlich hatte sie drunter, er hatte drüber auf jeden Fall so eine Jacke mit einem großen Haar. Wahrscheinlich für Henning. Lieber Gruß. Oder für Hertha, man weiß es nicht. Ist ja eigentlich auch, im Hertha-Fanshop könnte ich auch viel für mich eigentlich. Unabhängig vom Verein. Mit dem großen Haar.
Mach doch da mal einen Großshopping-Tag, Henning. Das wird doch was. Das wird
vielleicht.
Doch was. Der Verein kann es gebrauchen finanziell auf jeden Fall. aber weil ich frage das deswegen, weil er unter der Woche eben bei diesem Termin, wo ich war, tatsächlich auch wieder die Hertha Trainingsjacke anhatte, die man ja so von ihm kennt, die ja schon fast mit ihm verwachsen ist. Und das Ganze nur zu euch zur Erklärung, bevor wir dieses kurze mal einspielen hier. Es war eine Veranstaltung vom Projekt Lernort Stadion, das zusammen eine Kooperation ist, so von verschiedenen Vereinen in Deutschland mit der DFL-Stiftung und einem Träger auch. Und die wollen sozusagen politische Bildung in die Stadien bekommen. Das heißt, es sind Projekte, wo Schulklassen in die Stadien gehen. Nicht alle nehmen teil, nicht alle Bundesligisten, aber viele und auch Zweitligisten sind dabei. Und in Berlin zum Beispiel eben Hertha und auch Union. Und die Idee ist, quasi Workshops mehrtägige zu setzen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zu Nachhaltigkeit, zu Toleranz, zum Thema Antidiskriminierung, zum Thema Rassismus. Und das Ganze in den Stadien tatsächlich, um sozusagen diese Orte auch als ja, Zugang zu nutzen für solche Themen, um auch die Jugendlichen zu stärken und politisch irgendwie so ja, mit dem Wissen auszustatten, sich auch dazu beteiligen. Und eigentlich ein sehr spannendes Projekt, das gar nicht so bekannt ist. Und Kai Bernstein war eben auf diesem Projekt zugegen, auf dieser Diskussionsveranstaltung von dem Projekt in Berlin. Und auch übrigens Union Berlin in Form von Christian Arbeit, dem Medienchef von Union Berlin. Das war ganz interessant, weil sie beide dann auch in einer Runde waren. Also Hertha und Union, auch sieht man ja auch nicht so oft an einer Seite. Und es ging dann viel so darum, was dieses Projekt leistet. Und sie haben so ein bisschen erzählt. Und ich habe mir danach noch Kai Bernstein geschnappt und ans Doppelspitze-Mikrofon geholt und ihn so ein bisschen gefragt, wie Hertha denn eigentlich die Rolle interpretiert in der Stadt, gerade in Bezug auf die junge Generation, gerade in Bezug auf politische Bildung. Was kann da die Kurve ausmachen, aus der er ja kommt? Er hat ja auch den Berliner Weg so propagiert jetzt auf dieser Pressekonferenz, wo Kai Bernstein, wo Friede Bobisch sozusagen ja Vergangenheit war, dann wurde diese neue Vision jetzt beschworen mit dem Berliner Weg. Und all das habe ich mit ihm besprochen und ja, also er machte auf mich übrigens das vielleicht noch so zur Einordnung auch den Eindruck, dass er natürlich das ihn im Abschiedskampf mitnimmt, das schon, aber allein, dass er solche Termine noch wahrnimmt, fand ich irgendwie ganz interessant, weil er schon ja sich dann auch sich denkt, ja, das findet er wichtig und er macht es, weil müsste er ja nicht machen, ne? Also bei Union saß er der Medienmanager, bei Hertha war der Präsident da, so, also von der Rollenverteilung fand ich das ganz interessant auf jeden Fall. Und vielleicht hören wir mal rein. Ich habe mir geschnappt und das hat er mir erzählt. Und ja, eingangs habt ihr schon gehört, ich habe natürlich auch zur sportlichen Situation noch befragt.
Es ging gerade viel hier ums Thema Jugend, Kinder aus der also sozusagen Schule und Fußball zu verbinden. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, wie Hertha da die Rolle in der Stadt interpretiert.
Na, wir interpretieren die Rolle schon so, dass wir eine Verantwortung nicht nur für uns, für den Verein, für die Menschen, sondern auch für die Jugendlichen haben. Wir interpretieren die Rolle natürlich, dass wir diese Brücke in unser Olympiastadion haben, um die Jugendlichen zu öffnen, und denken schon, dass Sport eine große Verantwortung hat, dass wir als Verein eine große Verantwortung haben. Und wenn wir mit dem Lernort Stadion, mit unserer Nachhaltigkeitsabteilung, mit unseren Mitarbeitern dazu beitragen können, dass die Jungs sich eben nicht, Jungs, Mädchen, Jugendliche, sich nicht abgehängt fühlen, sich nicht in diese Stadt eingebunden fühlen, dann ist es genau unsere Verantwortung, das immer wieder mit Leben zu füllen, mit Energie, Tatendrang zu unterstützen und versuchen, die Jugendlichen noch mehr zu öffnen und zu sagen, ihr habt eine Chance, ihr müsst dran glauben und hier ist ein Weg.
Es ging jetzt ja auch rund um Katar viel um Politik und um gesellschaftspolitische Themen. Glauben Sie, dass das auch wichtig ist, immer mitzudenken beim Fußball und sozusagen mitzuvermitteln über solche Projekte auch?
Ich finde, dass es dazugehört. Der ein oder andere Funktionär, für den ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich, aus meiner Sozialisierung, aus meiner Prägung heraus, aus der Fankultur kommend, Verantwortung zu übernehmend, ist es für mich unerlässlich. Wir damals in der aktiven Fanszene waren ja auch ein Jugendclub für Jugendliche. Wir sind sozusagen in einer Zeit groß geworden, wo die Jugendclubs zugemacht haben, weil die Wende da war. Und sozusagen ein bisschen diese ganze sozialpädagogische Nummer von den Bezirken geregelt wurde, sodass der Fußball dann nochmal eine viel größere Verantwortung hat. Und so eine Fankurve ist natürlich auch ein riesengroßer Jugendclub. Und so ein Fußballverein ist halt auch dann ein riesengroßer Hort und wir haben eine Verantwortung.
Ja. Hertha struggelt ja generell so ein bisschen auch mit so einer Verankerung in der Stadt, ne? Kann das auch irgendwie über dieses Projekt zum Beispiel passieren, dass man da einfach auch sich ein bisschen stärker wieder in der Stadt verortet und so eine Identifikation schafft, die sie ja auch verkörpern?
Na total, weil die Leute und die Jugendlichen sind dankbar dafür, dass sie das erleben, dass sie einen Weg aufgezeigt bekommen, dass sie sozusagen bei Heimspielen mit dabei sind, dass sie die Fußballer kennenlernen, dass sie das ganze Umfeld in so einem Verein kennenlernen und auch sehen, was es in diesem Umfeld für Entwicklungschancen gibt. Und wir denken natürlich daran, dass wir natürlich in Charlottenburg sitzend, aber natürlich sagen, wir sind ein Verein für ganz Berlin, also haben wir die Verantwortung. Und ob das in Hellersdorf ist, ob das in Marzahn ist oder im Wedding ist, das ist egal. Es geht um die Jugendlichen in der Stadt.
Ja. Und haben Sie das Gefühl, dass das jetzt auch in Nader Ejin Darbi wurde genannt, so ein bisschen sich öffnet auch durch solche Spieler, durch solche Projekte, auch dass so ein bisschen diverseres Publikum auch in die Stadien kommt?
Ja und nein, weil ich glaube, das Stadion ist doch generell ein Ort, was im Moment in unserer Gesellschaft absoluten Seltenheitscharakter hat, weil sich dort ganz unterschiedliche Menschen einfinden, politisch unterschiedlich, vom Denken unterschiedlich, vielleicht sogar vom Impfstatus total unterschiedlich, und sie lassen aber diese Themen völlig außen vor und sind beim Fußball und leben die Emotionen. Und das ist doch das, was der Fußball gerade vormacht, zu sagen, okay, wir müssen gewisse Dinge aushalten, wir müssen gewisse Meinungen auch aushalten, wir müssen gewisse Dinge wegschieben und auch mal wieder ein bisschen Freude am Alltag, am Spaß haben. Und desto bunter dieses Treiben ist, desto vielfältiger ist es.
Ja. Letzte Frage. Sie haben ja jetzt den Berliner Weg auch so ein bisschen beschrieben in einer Pressekonferenz unlängst. Gehört das dann auch dazu, sozusagen diesen Berliner Weg zu beschreiten mit solchen Projekten und noch viel stärker reinzugehen in die Stadt?
Auch. Also ein Mosaiksteinchen, ein Puzzle von diesem Gesamtkunstwerk, zu sagen, okay, das ist unser neuer Weg der alten Dame, wo wir Verantwortung übernehmen wollen, wo wir vielfältiger, bunter werden wollen, wo wir die Verantwortung nicht nur tragen wollen, sondern wir wollen sie leben, wir wollen sie mit Leben füllen und wollen der Verantwortung gerecht werden. Und deshalb müssen wir mit den Jugendlichen sprechen, deshalb müssen wir mit der Politik sprechen und sagen, kommt Politik, wir müssen da mehr ans Machen kommen. Und wenn wir das mit dem Ort eben gehört haben, wir würden das natürlich viel, viel häufiger machen. Aber nun gehört das Stadion zum Beispiel nochmal nicht uns, sondern da müssen wir dann wieder mit dem Senat sprechen. Wie können wir die Mietbarkeit sozusagen der Räume hinbekommen? Ja. Auch da ist es ein viel mehr Miteinander. Wir als Verein sind ein Baustein. Da gehört die Politik dazu, die Verwaltung dazu. Und wir alle müssen in dieser Stadt erkennen, dass es nur zusammen geht.
Ja. Sportlich muss nur ganz kurz, gar nicht sozusagen abgesehen, aber klar, Spiel jetzt gegen Gladbach am Wochenende. Für die Hörer auch und für die Hörerinnen des Podcasts, können Sie Hoffnung machen, dass Hertha in der ersten Liga bleibt? Wie ist Ihr Gefühl gerade?
Kann ich Hoffnung machen. Das ist rechnen. Es sind jetzt noch 45 Punkte zu vergeben. Wir haben noch genug Spiele. Es ist ernst. Wir sind natürlich hoch konzentriert. Aber jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, jetzt über 27 Trainer und all die Möglichkeiten zu debattieren und zu überlegen. Und so, das können die Leute in ihren Köpfen machen. Wir haben die Hoffnung, wir haben den Glauben und bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag im Olympiastadion eine andere Hertha sehen als in den ersten vier Spielen in diesem Jahr.
Super, vielen Dank.
Ja, Kai Bernstein im damals noch kalten Berliner Winterabend eingefangen hier am Mikrofon. Da war es wirklich noch richtig schweinekalt. Da bin ich mit ihm kurz über die Straßen Berlins gelaufen, in Berlin-Mitte, und habe da ihn dabei interviewt. Und jetzt, heute waren es zum Glück deutlich 10 Grad mehr oder so, also wirklich viel, viel wärmer. Aber ich fand es ganz spannend, was er so gesagt hat, auch so wie er die Hertha sieht. Und klar war auch so einiges so an, ich sag mal, Phrasen und Floskeln dabei, keine Frage. Aber man merkt bei ihm schon, finde ich, dass er einen anderen Zugang hat zum Verein und zu den Fans. Also das finde ich schon interessant.
Auf jeden Fall, also die Basis ist ihm wichtig. Er ist halt auch eine Person, die das kommunizieren kann, die Verbundenheit zur Basis, die Verbundenheit zur Kurve auch so das Stadion, die Kurve auch als als Zusammenkommen, als Ort, wo einfach die gesamte Gesellschaft zusammenkommt, wie an wenig anderen Orten, finde ich, fand ich einen starken Punkt. Ich meine, gerade am Wahlsonntag heute ist natürlich auch eine wichtige Message. Ich meine, die Wahlbeteiligung war, glaube ich, 63,5%. Da ist politische Bildung, kann da nicht früh genug anfangen, sage ich mal. Und das ist dann, ja, auch schön, wenn Fußballvereine diese Aufgabe auch übernehmen und ihre Verantwortung für die Gesellschaft
voll
da auch mittragen.
Voll. Und er kannte das Projekt auch, hat er mir noch erzählt, so aus seiner eigenen Jugend-Fanzeit, weil die auch im Osten der Stadt sehr gewirkt haben so, und er hat das sozusagen damals auch noch als Fan, als Mann aus der Kurve so wahrgenommen, und ja, das hat ihn offenbar auch so geprägt, dass er sagt, er geht zu solchen Abenden dann auch hin. Ich meine, das ist natürlich jetzt in dieser Phase, wo er super viel zu tun haben wird, ist das schon irgendwie auch ein ganz cooler Move, muss man sagen. Finde ich schon stark. Und er wirkte sehr sympathisch und sehr nahbar, so, was ja auch bei Hertha in der Vergangenheit nicht oft der Fall war. Gut, und hinten raus eben dieses Versprechen noch, was er dann sogar eingehalten hat oder die Mannschaft noch eingehalten hat mit dem neuen Gesicht. 4-1 gegen Borussia Mönchengladbach, natürlich irgendwie auch eine der Geschichten jetzt am Spieltag, weil so viele andere große Geschichten gab es ja eigentlich auch gar nicht, oder? Wenn wir mal so auf die anderen Spiele sehen, was hat dich sonst so gecatcht, so vom Spieltag bisher?
Ich habe mir gestern das Dortmund-Spiel angeguckt, Dortmund-Werder Bremen, weil das Hinspiel war ja wirklich fast schon legendär mit der Aufholjagd der Bremer da ab der 89. Minute. Ich meine, Diesmal war es so ein bisschen träger. Ich habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, muss ich sagen. Aber ich meine, der zweite Teil von Filmen ist auch meist nicht so gut wie der erste. Und trotzdem habe ich dann gedacht, ist das 2-0 viel? Jetzt haben wir ja wieder hier 85. Minute 0-2 aus Bremer Sicht. Das ist eigentlich alles gegeben, was man im Hinspiel gebraucht hat. Mhm. Aber dann fehlte leider die Aufholjagd. Und einer, der mir da besonders ins Auge gefallen ist, ist Jude Bellingham. Das ist natürlich jetzt kein Geheimtipp, aber ich muss sagen, was für eine Rolle der bei Dortmund inzwischen übernommen hat. Also so eine Leader-Rolle auch. Ich meine, der ist 19 Jahre alt und es treibt da wirklich das Spiel an. War, finde ich, der aktivste, beste Dortmunder. Und ich finde, das ist so einer, der, wo man mal sagen wird, krass, stimmt, der war ja auch mal bei Dortmund früher. Also ich meine, so ein bisschen Haaland-mäßig, wenn man vielleicht in 5-6 Jahren dann nochmal zurückdenkt, stimmt, der war ja bei Dortmund. Und witzigerweise, ich glaube, es war sogar das Spiel, wo der Kommentator auf das Pokalfinale 2015 zu sprechen kam, wo Dortmund gegen Wolfsburg verloren hat. Und Torschützen Bas Dost hat er getroffen und Kevin De Bruyne für Wolfsburg. Und da denkt man sich auch wenn man heute so Wolfsburg sieht, krass, dass das mal die Wolfsburger Elf war so. Und da war ich habe da so ein bisschen in der Zukunftsvergangenheit geschwelgt, weil ich irgendwie dachte, ich meine, Bellingham wird ja wahrscheinlich nicht lange noch in Dortmund bleiben, wird wahrscheinlich im Sommer wechseln, nehme ich an. Und ich finde, es gibt so Spieler, ich meine, es gibt einfach so in der Bundesliga auch so Vereine, die so Schwellenvereine sind, wo einfach gute Spieler hinkommen und als sehr gute Spieler weggehen und dann woanders wirken. Und so einer wird Bellingham, glaube ich, dann auch sein in näherer Zukunft.
Ja, das ist das gesamte Geschäftskonzept von Borussia Dortmund in den letzten 5 bis 10 Jahren, ne? Dass sie sozusagen günstig Talente einkaufen oder einigermaßen günstig, sind wir jetzt auch schon einen 17-Jährigen geholt oder so, und dann für relativ viel Geld verkaufen. Das haben sie bei Aubameyang so gemacht, das haben sie bei, bei Dingsens gemacht, der jetzt bei Barcelona spielt. Also es sind alles immer so Transfers, die kaufen sie für 10, 15 Millionen ein vielleicht und verkaufen sie dann für 80, 90 Millionen. Das ist das Geschäftskonzept von Borussia Dortmund der letzten 5 Jahre. Und die Frage ist ja immer, wie nachhaltig sowas ist, ne? Also bei Bellingham wird es mit Sicherheit auch so passieren. Und dann hast du sozusagen, bist immer so der Durchlauferhitzer für die Top-Top-Teams sozusagen aus der Premier League meistens ja oder aus der Primera Division. Also so richtig nachhaltige Strukturen kannst du dadurch auch nicht aufbauen, ne? Oder so Identifikationsfiguren bauen, weil Haaland war auch nach 2 Saisons weg. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem von Dortmund gerade. Bayern hält ja die Spieler relativ lange doch durchaus und gibt sie selten ab, kauft sich eher ja mehr, als dass sie dann abgeben. Also das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, wahrscheinlich auch aus finanziellen Motiven bei Dortmund natürlich, aber sie bauen jetzt ja keine sozusagen so Mannschaft auf, die über 5 Jahre oder so richtig krass zusammenbleibt und richtig hart performt. Ne? Also das finde ich schon auch bemerkenswert und interessant. Und ja, also wird man sehen, ob der Weg irgendwie auch quasi dann mal längerfristig belohnt wird. Aktuell spielen sie gut, sind sehr erfolgreich, auch im Pokal Bochum ja ausgeschaltet. Mit ein bisschen Glück, das war ja ein sehr enges Match. Ja. Alles spielt für uns in die Karten, würde ich sagen, der aktuelle Lauf der Dortmunder, weil irgendwann müssen sie mal wieder verlieren oder zumindest ein bisschen federn lassen, sich ausruhen, und das werden sie hoffentlich dann nächste Woche machen, nach dem Champions League-Spiel.
Also, sind herzlich eingeladen dazu, ja.
Das Timing ist kein schlechtes, würde ich sagen. Also ja, wird auf jeden Fall jetzt nicht so ein ekliges Ding, glaube ich, sondern es ist schon so ein bisschen so ein Duell, so halbwegs auf Augenhöhe. Natürlich ist Dortmund der klare Favorit und so, das ist völlig klar, aber ich glaube, Hertha kann da schon auch ein bisschen was mitnehmen, hoffentlich. Das wäre auf jeden Fall toll. Ja, aber klar, Bellingham ist natürlich einer der stärksten Spieler der Liga aktuell, ne? Also das ist schon sehr interessant. Und ich glaube, dass das halt auch für viele Talente dann sozusagen auch klar ist, dass Dortmund so eine Adresse ist. Ne? Und die dann da hinkommen und mit dem Wissen, wer da schon alles war, Haaland, Bellingham und so weiter. Und natürlich das Beraternetzwerk das auch weiß und auch weiß, dass sie dann, wenn sie die Leute dahin vermitteln, dann auch mit sehr viel mehr Gewinn wieder verkaufen werden wahrscheinlich. Also das ist alles so ein Gefüge, das sich jetzt so aufgebaut hat und das so funktioniert, ne?
Komplett. Also das Geschäftsmodell funktioniert und das Marketing, sage ich mal, oder die Marke Borussia Dortmund ist halt für junge Spieler gerade sehr attraktiv in so einer gewissen Phase der Karriere. Ist halt wirklich die Frage, wie nachhaltig das ist. Ich meine, Marco Reus ist so einer, der jetzt da irgendwie für den Verein steht, ewig lange da ist, wahrscheinlich auch nicht nochmal woanders hinwechseln wird oder zumindest eher zum Ausgang der Karriere. Aber ansonsten ist es natürlich ja so eine Truppe, die größtenteils aus jungen Talenten besteht, die wahrscheinlich nochmal woanders hin wollen. Das ist die Frage, wie so ein Raya oder ich sag mal Ryerson, aber ist ja Norweger, Ryerson, ob der jetzt da längerfristig bleibt, zum Beispiel irgendwie so ein so ein bisschen Piszczek-artig wird, der ja auch die 26 hatte, ähnliche Position gespielt. Ob das mal wieder auch vielleicht, ob die wieder so zwei, drei Spieler auch haben, die dann wirklich so über 10 Jahre da bleiben. Aber bisher, ich meine, der Erfolg gibt jetzt gerade Dortmund recht, haben sich wieder oben reingekämpft, sind Platz 3, Tuchfühlung auf die Bayern. Aber es ist halt die Frage, ob man auch immer wieder diesen Flow an Talenten findet oder ob es dann nicht auch mal wieder so Durchstrecken gibt.
Ja, also ja, die Frage ist ja, was du willst. Ne? Willst du Cash machen? Willst du irgendwie deinen Verein finanziell solide aufstellen oder willst du Identifikation schaffen? Das ist ja im Endeffekt gerade so ein bisschen das, was bei Hertha passiert. Also Bernstein will den Berliner Weg machen, so ein bisschen fernab von Cashy. Klar, mit 777 kommt da trotzdem jemand rein, der auch Geld mitbringt, ne? Aber ja auch so ein bisschen so eine andere Philosophie hat als Windhorst. Da wird ein Netzwerk aufgebaut werden, Hertha so ein bisschen auch als Farmteam vielleicht sogar fungieren, wird man alles sehen, wie das dann läuft. Aber im Endeffekt ist ja schon die Idee, da mehr Identifikation zu schaffen zur Region, zur Stadt. Das ist ja eh eine Sache, die mit der Hertha schon sehr lange struggelt. Und Dortmund hat das vielleicht gar nicht so nötig, weil sie eh eine riesen Fanbase haben, aber sie sorgen jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass man sie als sympathischen Ruhrpott-Verein wahrnimmt, sondern eher so als Player, ne? Als so sozusagen so wie so ein Finanzkonstrukt letztendlich ja auch, weil da geht es halt viel um Einnahmen, Ausgaben und gar nicht mehr so unbedingt um die sympathische Mannschaft aus dem Ruhrpott. So. Also war sie schon länger nicht mehr natürlich, aber ist ja immer viel weniger, also noch viel weniger geworden. Schalke hast ja auch einen riesen Durchlauf an Spielern. Das ist ja das, was Günter Pohlens gesagt hat auch, ne? Das in Schalke ja auch, oder auf Schalke letztendlich geht es da auch kaum noch um Identifikation, sondern die Spieler gehen dahin, kassieren Geld, ja, oder Thomas Reis auch als Trainer und sind dann nach ein paar Jahren wieder weg. So, also so, und andere Teams wie Freiburg oder Vereine wie Freiburg, Union, kriegen es halt schon nochmal anders hin und schaffen eine viel engere Verbindung zu den Grundwerten eines Vereins. So. Also das ist schon interessant, was da so auch an verschiedenen Konzepten in der Bundesliga rumschwirrt. Ne? Auch Köln jetzt. Also das sind ja alles so auch verschiedene Ansätze, die mal mehr, mal weniger erfolgreich sind und ja.
Auf jeden Fall ist halt die Frage, ob diese Konzepte auch auf einem, ja, auf dem Anspruch eines Top-Niveaus dann funktionieren. Weil ich meine, Freiburg und Union sind gute Mannschaften. Ich meine, Union Platz 2 gerade, da kann man jetzt nichts anderes sagen als Top-Niveau. Aber ist natürlich aktuell über dem Anspruch, sage ich mal. Ist ja auch in allen Interviews mit den Spielern, nach den Spielen hört man ja raus, was für eine besondere Situation das gerade ist da in Köpenick. Und natürlich der Anspruch ist irgendwie ein anderer. Ich meine, Union hat jetzt gerade 42 Punkte. Das heißt, mit diesem Sieg gestern Abend haben sie den Klassenerhalt geschafft, wurde da auch gewitzelt. Diese 40-Punkte-Marke überschritten. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Vereine ja einen anderen Selbstanspruch haben und in Dortmund natürlich, auch wenn sie da nicht immer diesen Anspruch erfüllen können, um den Titel mitspielen will und erster Bayern-Verfolger sein will. Und ist die Frage, ob quasi dieses Vereinsbuilding, sage ich mal, auch funktioniert, wenn man auf Spieler abzielt, die dann eben in der Lage dazu sind, auch den Bayern Konkurrenz zu machen und vielleicht auch deutscher Meister zu werden. Wobei man das Union jetzt gar nicht absprechen möchte, ehrlich gesagt.
Ja, also das wird sich alles noch zeigen natürlich, aber Dortmund muss natürlich auch erfolgreich sein, weil sie einfach einen Kader sich aufgestellt haben, den sie erstmal finanzieren müssen. Und den finanzieren sie natürlich nicht, indem sie nicht europäisch spielen. Also sie sind verpflichtet, in der Champions League zu spielen, weil sonst können sie einfach die Gehälter nicht zahlen. Ne? Das ist ja auch so. Also du baust sozusagen irgendwann dir so einen Druck selber auf, finanziell auch, und musst den dann immer wieder sozusagen auch dann mit solchen Transfers neu befeuern. Also du bist dann irgendwann gefangen, auch in so einer Maschinerie. Ne? Das ist einfach so. Und ja, das sind natürlich so die Extreme, in denen das Geschäft teilweise reingegangen ist in solchen Sphären. Und Freiburg und Union, die werden natürlich auch mittlerweile andere Gehälter zahlen als vor 3-4 Jahren, aber sie kriegen es noch irgendwie auf eine relativ bodenständige Art und Weise hin. Ne? Also es ist jetzt schon noch so, dass sie irgendwie, ja, das relativ, ich sag mal, sozialverträglich in einem fußballkulturellen Sinne hinbekommen. Und ja, also, wir haben das auch Köln gerade angesprochen, da können wir auch mal kurz vielleicht dazu kommen, weil das ja schon ein überraschendes Ergebnis heute war, auch dass die 3-0 gegen Frankfurt gewinnen. Ne? Also es war ja jetzt auch nicht so, dass man das unbedingt gedacht hat, weil Frankfurt ja auch einen riesen Lauf hat gerade. Das ist schon auch überraschend und ja, aber das funktioniert irgendwie dann auch. Hat man einen kurzen Hänger, eine kurze Durchstrecke, aber gerade mit Baumgart an der Seitenlinie, das ist einfach auch eine eingeschworene Truppe, ne?
Auf jeden Fall. Da im Rhein-Energie-Stadion in Köln, dass Frankfurt da so unter die Räder kommt, ist schon überraschend. Aber wenn dann Steffen Baumgart an der Linie steht, und wir wissen ja aus einem legendären O-Ton aus dem Podcast, wie sehr der auch schreien kann, da rennt man vielleicht auch nochmal mehr, wenn man da in die Kabine zurück will und vielleicht mit 3 Punkten in der Hand lieber.
Ja.
Aber trotzdem, ja, 3:0 gewinnt Köln zu Hause gegen Frankfurt und verpasst der SGE da schon einen Dämpfer.
Hatten ja so Retro-Trikots an, wenn ich sie auf den Fotos richtig deute, die Kölner. Wahrscheinlich auch aufgrund von Karneval. Es ist auch schon wieder so Karneval-Trikotsaison. Und ja. Was ich ganz spannend finde, weil ich jetzt auch gerade die schwarze Binde bei Skiri sehe, vor dem Anpfiff beim Hertha-Spiel war, gab es auch eine Trauerminute, eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer. Und so leise habe ich das Olympiastadion echt noch nie erlebt. Also das haben wirklich fast alle den Mund gehalten und wirklich geschwiegen. So, das war wirklich beeindruckend, weil dieses ist ja doch ein sehr, sehr großes Stadion und das dann so ruhig zu erleben, das fand ich schon toll und auch irgendwie eine gute Aktion, dass sie das gemacht haben, weil es ja schon einfach auch ein unfassbare Tragödie da ist. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, muss ich gar nicht drauf eingehen. Aber ja, insofern auch ganz gut, dass der Fußball da dann auch die Reichweite und die Präsenz nutzt, um da nochmal auch ein Zeichen zu setzen. Das ja, funktioniert dann doch immer ganz gut. Ja, Köln, überraschend, 3:0 auf jeden Fall. Wollen wir die anderen Spiele so ein bisschen schneller durchgehen? Wir haben noch einiges auf dem Zettel und der Auflauf, er hängt mir hier tatsächlich im Nacken. Es ist wirklich sozusagen nicht nur metaphorisch, sondern es stimmt wirklich, er ist hinter mir, geografisch gesehen auch. Also Union haben wir schon angeschnitten, Gewinn mal wieder gegen Leipzig 2:1. Enorm wichtig natürlich, da ist ein Spitzenspiel gewesen. Die Bayern holen den Sieg gegen Bochum, haben aber nicht überzeugt. Da brodelt es immer noch so ein bisschen in München, hat man das Gefühl, ne? Also das ist noch nicht so richtig alles da so ausgeglichen. Jetzt kommt Paris. Das ist natürlich auch, also da fallen ein paar Leute aus. Ich weiß nicht, ob Messi und Mbappé wieder fit werden rechtzeitig. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das bis zu dem Spiel jetzt funktioniert. Aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal drauf. Wie ist so deine Wahrnehmung der Bayern gerade?
Ja, ich glaube, Bochum ist ein Gegner, der jetzt zur rechten Zeit auch kam, weil ich meine, es ist ja diese Fanfreundschaft da auch, ist irgendwie, glaube ich, da fährt man so ganz gerne hin, auch als Verantwortlicher, ist, glaube ich, eine ganz nette Atmosphäre. Dann ist auch ein Gegner, den man halt auch schlagen kann als FC Bayern. Und das ist jetzt passiert auch, 3:0 irgendwie auch vom Ergebnis her standesgemäß, aber man musste jetzt da nicht die beste Leistung zeigen und konnte sich so ein bisschen hinwursteln, sage ich mal, vor dem Showdown da gegen Paris. Die Bayern auf jeden Fall in einer komischen Phase gerade und die Verfolger meinen es ja auch ernst. Ich meine, Freiburg gewinnt, Union gewinnt, Dortmund gewinnt und die sind auf jeden Fall auf den Fersen und da müssen die Bayern jetzt auch, ist so eine Phase der Saison, wo die gerne auch mal so ein bisschen eine Schwächephase haben, bevor sie dann am Ende wieder losziehen und das scheint intern, da ist nicht nur, es brodelt aber kein Auflauf, den die da im Nacken haben.
Ja, naja, es gab ja so ein Krisentreffen zwischen Nagelsmann und Neuer, das doppeltes N, das große N-Treffen. Und es ist wohl mit so einem, naja, so einem halbgaren Frieden auseinandergegangen. Also sie haben sich beide nicht so in die Karten schauen lassen, der Nagelsmann vor allem nicht, aber gut, ja, dass ein Gespräch kommen musste, war irgendwie klar. Aber ich sehe das Tischdrucker sehr zerschnitten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Neuer nach der Verletzung so easy peasy zurückkommt und dann wieder Nummer 1 ist. Also sehe ich gerade nicht. Ich glaube eher, dass der nach der Saison wirklich vielleicht sogar nochmal wechselt. Ich weiß zwar nicht wohin, ne? Das ist ja dann irgendwie so die Frage. Vielleicht geht er irgendwie nochmal nach Spanien oder so. Da sehe ich ihn eher als in England, ehrlich gesagt. Vielleicht, ja gut, Barcelona, da steht ein anderer deutscher Torhüter im Kasten. Aber vielleicht findet er noch irgendwo anders. Zu Toni Kroos gibt es ja vielleicht auch noch Kontakte. Who knows, aber Courtois ist auch ein starker. Aber dass er irgendwie sich als 2 auf die Bank setzt, glaube ich nicht. Und mit Sommer wurde einfach jetzt ein sehr, sehr guter Torhüter verpflichtet. Und vielleicht gibt es da nochmal ein Machtwort von Uli Hoeneß und der sagt dann, nö, dann der Manu muss spielen. Wer weiß, kann passieren.
Ruft er an wahrscheinlich in der Präsidiumssitzung.
Ja. Gut, die Bayern, kommen wir vielleicht noch später drauf. Kurzer weiterer Abhak des Spieltages. Wir haben die Bremer besprochen, die verlieren 0:2 gegen Dortmund. Freiburg gewinnt, danke an die an der Stelle gegen Stuttgart. Ohne Christian Streich auf der Bank, der war ja noch rot gesperrt. Hoffenheim verliert unter Matarazzo mit 1:3 gegen Leverkusen, auch gut für uns. Und Mainz schlägt Augsburg 3-1, Schalke gegen Wolfsburg 0-0, mal wieder 0-0, da kommen die Gelsenkirchener kommen nicht vom Fleck. Und dann lass uns vielleicht abschließend nochmal so einen kurzen Blick schon mal vorauswerfen auf die europäische Woche. Und ja, also es gibt ein paar Knaller auf jeden Fall. Es ist ja Champions League und Europa League jetzt, aber so ein bisschen gesplittet, ne? Also es ist Teil 1, dann nächste Woche Teil 2 und dann wieder sozusagen das gleiche Spiel von vorne, ne? So läuft es ja jetzt.
Genau. Und ich meine, Dienstag geht's gleich los. Paris empfängt die Bayern. Und ich meine, es sind ja noch 4 deutsche Mannschaften in der Champions League dabei. Das finde ich, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich meine, als Hertha-Fan hat man die Champions League jetzt nicht ganz vorne im Karteikasten. Und ich finde, es sind spannende Duelle dabei. Ich meine, Bayern gegen Paris, Dortmund gegen Chelsea und dann kommende Woche Frankfurt-Neapel, wo ja, wir haben auch einen kleinen Neapel-Bezug in diesem Podcast, und Leipzig gegen Manchester City.
Ja, ich habe gerade nochmal nach dem Aufwand geguckt. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber der muss natürlich jetzt hier auch langsam raus. Ja, also konzentrieren wir uns mal auf die Partien, die jetzt diese Woche sind. Also ich würde sagen, die Bayern haben schon ganz gute Chancen, weil PSG ist auch ein bisschen angenockt, haben jetzt gegen Monaco mit einer BL verloren. Ja, okay, gut, die schonen da natürlich, aber Bayern, ja, ach, ganz offenes Spiel. Hängt auch stark davon ab, wer jetzt bei PSG spielt. Wenn da jetzt die Top-Besetzung mit Mbappé und Messi aufläuft, sehe ich Bayern tatsächlich eher im Hintertreffen. Aber Stand jetzt würde ich fast sagen, dass sie das sogar gewinnen können und auch weiterkommen können. Dortmund-Chelsea, ganz schwer zu sagen. Chelsea mit diesem Transfer-Irrsinn da im Winter jetzt. Dortmund gerade auf einer ziemlich guten Euphoriewelle, sehe ich Dortmund fast eher vorne, ehrlich gesagt, auch zu Hause. Ja, und die anderen Partien werden wir vielleicht noch nächste Woche besprechen mit deutscher Beteiligung. Aber Milan gegen Tottenham, gut, Brügge gegen Benfica, das sind jetzt so Partien, das können wir uns dann irgendwann mal anschauen, aber das finde ich jetzt auch nicht so super interessant. Europa League, da gibt es ja auch mehrere Knallerpartien, ne?
Barcelona gegen Manchester United. Mhm. Ich meine, das ist ein Spiel, das wäre vor ein paar Jahren Champions League-Final tauglich gewesen. Aktuell, ich meine, Man United strauchelt eh. Barcelona, also nominell ist es halt ein tolles Spiel einfach.
Mhm. Ja. Und natürlich die Köpenicker in Amsterdam, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Dazu ja. Leverkusen gegen Monaco, die jetzt immerhin ja gegen PSG gewonnen haben und treffen auf einen alten Bekannten mit Kevin Volland. Also ist ordentlich Schmackes drinne, ist ordentlich Power auch drinne und wir wissen dann ja nächste Woche eventuell auch schon, wer im deutschen Pokal so aufeinander trifft. Da gab es ja unter der Woche die letzten Achtelfinale. Jetzt haben sich die großen Clubs haben sich eigentlich durchgesetzt. Tatsächlich Nürnberg ist noch mit in der Verlosung. Also, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen sind dabei tatsächlich. Vielleicht gibt es auch schon ein richtiges Knallerduell jetzt im Viertelfinale. Das wird man dann nächste Woche sehen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal wieder das Bochumer Stadion gesehen bei einem Spiel sozusagen außerhalb unserer Präsenz damals noch. Und das ist schon irgendwie witzig, wenn man in dem Stadion war und so ein bisschen auch so weiß, wie es dann so ist. Und das dann zu sehen, jetzt gegen Dortmund, auch bei der ausverkaufte Hütte auch, schon irgendwie ganz spannend, ne?
Voll. Ich habe auch das Nürnberger Spiel geguckt. Es war ja wahnsinnig. Dann, ja, also Nürnberger quasi schon raus. Dann schaffen sie das noch in der Nachspielzeit, den Ausgleich zu machen und retten sich ins Elfmeterschießen, verschießen da eigentlich einen, der dann wiederholt wird, der dann doch drin ist und dann kommen sie doch weiter. Also ich meine, das viel mehr kann man von dem Spiel auch nicht erwarten. Das war Pokal pur und Markus Weinzierl ist da gerade der Coach an der Seite, der schon ganz schön zittern musste, weil nämlich trotz ziemlich teurem Kader da ziemlich wenig Punkte machen, unten drin hängen in der Liga und eigentlich schon am Stuhl gesägt wurde, aber klar, mit so einem Weiterkommen gegen Düsseldorf und glaube ich sogar einem Sieg in der Liga danach, ist da auch erstmal der Posten gesichert und klasse Pokalspieler auch unter der Woche. Und natürlich so ein Derby da in Bochum. Es ist auch, ich finde, man hat einfach so einen anderen Bezug zu einem Stadion, wenn man da war. Und auch, ich meine, die Kastrober Straße, wenn man die lang gelaufen ist, ist das nicht nur so ein Name, der immer irgendwie von Kommentatoren da reingeworfen wird oder Stadion da einfach an der Straße liegt, sondern man ist diese Straße schon gegangen. Man weiß da, man kennt einfach da jeden Stein.
Mhm. Absolut. Frankfurt ja in diesem Derby gegen Darmstadt auch, das ja auch sehr, sehr turbulent war, auch weitergekommen. Und ja, Also es war super, super präsent. Ich habe übrigens gerade noch nachgeguckt, weil du die These in den Raum gestellt hast, dass Manchester United gerade nicht so gut drauf ist. Das würde ich mal so ein bisschen gerade rücken, weil die tatsächlich gerade eine ganz gute Serie am Start haben. Also die gewinnen da gerade ganz gut auch in der Premier League, sind Tabellendritter, haben mit Marcus Rashford auch einen ziemlich guten Goalgetter jetzt wieder da in den eigenen Reihen. Also beim Manu läuft's im Vergleich zu sonstigen Zeiten, das war wahrscheinlich das, was du noch so im Kopf hattest, läuft ganz gut. Also deswegen ist das auch gegen Barca tatsächlich auch ein ziemliches Duell zweier sehr, sehr guter Spitzenclubs. Das ist für die Europa League natürlich auch ja, ein Gewinn auf jeden Fall. Ne? Also
voll, da habe ich länger nicht nach England geguckt. Also als ich da zuletzt nach Manchester geguckt habe, an die United Front, da sah es schlechter aus. Aber klar, sie stehen gerade ganz gut.
Gibt es da jemanden, der eigentlich so wie Kloppo damals immer so, hallo aus Liverpool. Ich bin's, euer Jürgen Klopp. Da könnte auch mal jemand sagen, hallo aus Manchester, damit du da irgendwie so einen Bezug vielleicht eher zu hast. Und so. Naja, gut. Ja, Mensch, Folge 123 hier am 12. Februar. Es ist Wahltag in Berlin und dementsprechend werden wir uns hier jetzt auch diesem ganzen Wahldrama jetzt sozusagen noch widmen. Es gibt Auflauf, es gibt natürlich den 4:1-Sieg, den ich jetzt hier noch auskosten werde, du in deinem Wiener Exil noch weiter so ein bisschen feiern kannst. Wie ist die WG so drauf? Ist die fußballaffin? Habt ihr da schon irgendwie ein Bierchen getrunken jetzt auf diesen Hertha-Sieg oder wie ist da die Stimmung?
Das ist ein bisschen deprimierend. Also ich bin hier der einzige fußballorientierte Mitbewohner.
Ja.
Es war jetzt auch, also ich habe jetzt hier wirklich laut geschrien teilweise vorhin. Das wurde dann, nach Abpfiff bin ich dann so in die Küche und da wurde ich auch teilweise komisch angeguckt. Und jetzt gerade sind alle ausgeflogen. Ich bin ja ganz alleine. Also es ist hier wenig Turnaround-Sieg-Stimmung. Das muss man leider sagen. Ja, aber es ist ja heute auch noch Super Bowl, heute Nacht.
Ach Gott, 0:30. Den guckst du hoffentlich nicht, ne?
Ist Kickoff in Phoenix, Arizona. Und da werde ich, also ich überlege da nochmal reinzugucken.
Okay.
Ich gucke da, hier die Halbzeitshow von Rihanna, die gucke ich mir mal an.
Ah ja, gut, okay, cool. Hatte ich ja für den Schirm, dass die da die Halbzeitshow macht, das ist ja fantastisch. Aber ich habe das Gefühl, dass du auch quasi eigentlich nur in Wien bist, um Sport zu gucken, oder? Also viel Fußball jetzt am Wochenende, jetzt Football, Super Bowl. Also ist das, war das die Grundidee, mal rauszukommen und mal sich nur dem Sport zu widmen, oder?
Ja, einfach mal rauskommen, Sport gucken. Es ist ja sogar Euroleague spielt Salzburg mit gegen den AS Rom jetzt diese Woche. Könnte man sogar hinfahren. Das ist aus Wien leider doch, ich glaube, weiter, als ich es gerade einschätze. Ich glaube, das lohnt sich nicht, dahin zu fahren. Ansonsten die Spiele, die hier so in Wien sind leider auch ein bisschen langweilig. Also Live-Sport weiß ich nicht, ob ich mir das gebe. Anfang März kommt Salzburg, ich glaube, zu Rapid Wien. Das hätte man gucken können, aber da bin ich wahrscheinlich schon nicht mehr hier.
Naja, also. Kurzer Expertentipp mal aus Wiener Fußballperspektive. Du musst auf jeden Fall da ins Stadion nochmal gehen, egal wie langweilig und nicht langweilig das Spiel ist. Weil wenn du schon mal da bist, und dann würde ich auf jeden Fall auch den Vergleich machen zwischen Rapid und Austria. Ich habe ja damals nur auch Rapid gesehen im Wiener Derby. Das war ein bisschen natürlich deprimierend, aber die Stimmung war geil in der Kurve da irgendwie. Auch ein bisschen grenzwertig, haben wir ja alles damals besprochen. Auch so menschlich ein bisschen schwierig und so. Auch leichte rassistische Tendenzen und so weiter. Aber irgendwie war es trotzdem ganz interessant. Und die Story dahinter ja sowieso. Aber deswegen würde ich dir unbedingt empfehlen, da nochmal hinzugehen. Also das, ich meine, das macht man ja sonst nicht. Also Rapid und Austria, mach das nochmal.
Das kann man mal gucken. Ja, am 19. Februar spielt Rapid zu Hause. Da kann ich dann nochmal hin.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Du weißt ja nicht, wann du
Austria, wieder da bist. Ja, ich krieg beides nochmal. Hier gegen TSV Hartberg. Das ist, glaube ich, in der Steiermark ist Hartberg, glaube ich.
Ja, siehst du.
Wenn ich da richtig
das doch
informiert bin.
Kannst noch ein paar Talente für Hertha scouten. Ich würde es auf jeden Fall machen.
Ja, guck mir beides nochmal an.
Nimmst du mal noch Stadion. Der WG damit, ne? Dann können die auch mal, sind die auch ein bisschen vielleicht vom Fußball begeistert.
Ja, gibt's noch Stadion-Reportage von mir.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Gut, ja, mit diesen glücksgefühlten und glücksgefüllten fast, naja, 50 Minuten haben wir jetzt hier fast auf dem Tape. Entlassen wir euch in eine hoffentlich schöne Woche mit Aufarbeitung des Berliner Wahlergebnisses, mit Aufarbeitung des 4:1-Siegs der Hertha, dem ersten Sieg in diesem Jahr und vielleicht den Beginn eines großen Turnarounds in der Saison 22/23 für die alte Dame. Das wär's doch, oder?
Auf jeden Fall. Also man muss hoffen, dass das jetzt diese Energie mit nach Dortmund genommen wird und mit in den Rest der Rückrunde.
Ja.
Und ja, da bleibt uns nur euch einen guten Wochenstart zu wünschen morgen. Ja, an alle Berliner nehmt das Ergebnis nicht so schwer. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja wirklich, ich glaube, 5 Koalitionen möglich, gefühlt. Wird, glaube ich, spannend jetzt.
Ja. Hier habt ihr auf jeden Fall die Wahl für eine Koalition, die Doppelspitze. Wenn euch die gefallen hat heute wieder, dann gerne ein Abo dalassen und eine Sternebewertung bei Spotify. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir hören uns nächste Woche wieder und wissen dann schon wieder mehr, wie das alles hier weitergegangen ist. Bis dahin einen schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Bis dann, ciao.
Macht's gut, ciao.